Wenn man in unsere Reihen sieht, sieht man, es ist Advent. Es sind eine ganze Reihe, auf die wir eigentlich noch warten, die nicht da sind, egal ob sie jetzt krank geworden sind, ob sie heute Abend bei der TUS-Feier sind oder wo auch immer sich aufhalten. Wir warten. Wir warten auf das, was kommt. Bei meiner letzten Predigt im Advent habe ich versucht, deutlich zu machen, dass es für uns wichtig ist, dass wir uns persönlich vorbereiten. Vorbereiten auf dieses Kommen Jesu, indem wir uns wieder neu kräftigen oder kräftigen lassen, indem wir miteinander oder auch alleine in der Bibel lesen, indem wir beten, indem wir uns aufbauen lassen und damit unsere Hände, unsere Knie und alles wieder bereit machen für das, worum es geht. Heute geht es um die andere Seite von Advent. Wieder ein Text aus dem Propheten Jesaja, nämlich dem Text, wo es darum geht, dem Herrn gemeinsam einen Weg zu bereiten. Also das letzte Mal das Persönliche, heute gemeinsam. Und trotzdem kommen beide an einer Stelle wieder zusammen. Ich lese aus Jesaja 40 die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu. Sagt ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende. Eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen. Jetzt ist alles beglichen. Hört, jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße für unseren Gott. Füllt die Täler auf, ebnet die Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Ich hörte eine Stimme sagen, rede zu deinem Volk. Was soll ich denn sagen, fragte ich. Alle Menschen sind vergänglich wie das Gras. Auch wenn sie noch so gerecht und treu sind, es ergeht ihnen nicht anders als den Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen glühenden Atem darüber wehen lässt. Ja, wie Gras ist das Volk. Da sagte die Stimme, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn, das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbote in Jerusalem, ruf mit lauter Stimme deine Botschaft aus, du Zionsstadt, tu es unbesorgt, hab keine Angst, sag den Städten Judas, euer Gott kommt. Der Herr, der mächtige Gott, kommt als Sieger und herrscht mit starker Hand. Die Siegesbeute, sein Volk, das er befreit hat, zieht vor ihm her. Er führt sein Volk wie ein guter Hirt, der die Lämmer auf seinem Arm nimmt und an seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet. Soweit der Text für heute. Über 100 Jahre vor der Wegführung in die babylonische Gefangenschaft redet Gott durch seinen Propheten Jesaja zu seinem Volk. Und er macht ihnen klar, dass entsprechend ihrem Verhalten und entsprechend dem Vertrag, den sie mit Gott auf dem Sinai geschlossen hatten, die Folgen katastrophal für sie sein werden. Sie, die den Willen Gottes kannten, sie, die von Gott erwählt worden waren, sein Volk zu sein, sie, denen Gott so oft in der Geschichte bewiesen hatte, wie er ist und was er für sie getan hat, sie hatten sich erst langsam und dann deutlich immer weiter und weiter von ihm entfernt, sich nicht mehr an seine Gebote, an den Vertrag gehalten. Und deswegen musste Gott sie bestrafen, und zwar äußerst heftig. Aber Gott gibt deswegen sein Volk nicht auf. Er hat sie, die ihm untreu geworden sind, nicht ganz verstoßen, sondern ihrem Volk zumindest eine Zukunft angekündigt, in der alles ganz anders werden wird. Und schon vor Beginn der Strafe kündigt Gott auch ihr Ende an. Mit diesem Tröstet mein Volk fängt Gott an mit Trost für Israel. Tröstet, tröstet mein Volk. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu. Sagt ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende. Eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für euer Vergehen empfangen. Jetzt ist alles beglichen. Der Text beginnt mit Trost. Und Trost sorgt dafür, dass Hoffnung aufkeimt. Gott gibt den Auftrag dazu. Und dieser Trost gilt zunächst einmal Israel. Da geht es zuerst um diese Gefangenschaft, die ja noch letztendlich vor ihnen liegt. Aber selbst das, was nach der babylonischen Gefangenschaft noch lange nicht komplett war, selbst das wird irgendwann einmal vollständig zu Ende gehen. Jesaja macht ihnen deutlich, ihr habt die doppelte oder die volle Strafe empfangen. Nämlich die babylonische Gefangenschaft und dann später die Vertreibung aus dem Land bis 1948, die ja teilweise noch besteht und erst jetzt mehr und mehr Leute auch wieder zurückkommen in ihr Land. Aber dieser Trost, der steht nicht irgendwo auf wackeligem Boden, ist kein billiger Trost, sondern dieser Trost ist da, weil ihre Schuld vergeben ist. Wegen der Vergebung ihrer Sünden. Hier geht es nicht darum, den Leuten zu sagen, es wird schon irgendwann kommt wieder irgendwas Neues, wie man das heute so gerne macht, sondern hier steht der Trost auf einem ganz anderen Blatt. Hier wird nämlich gesagt, deine Strafe ist abgebüßt, wird abgebüßt sein. Hier ist der Trost als Hinweis darauf, dass Vergebung vorliegt. Für uns heute eine ganz klare Geschichte, ist durch Jesus schon längst da. Aber für die Juden damals gab es das ja alles noch nicht. Sie wussten nichts damit anzufangen. Trost, weil das Alte, das Leiden, die Strafe schon zu Ende ist. Und trotzdem ist noch lange nicht alles Leid zu Ende. Trost, auch um neue Wege zu gehen und wirklich wieder Volk Gottes zu werden. Auf dem Weg dahin gibt es allerdings einiges, was wichtig ist zu verstehen, bevor sich Veränderungen überhaupt einstellen können. Und deswegen bekommt Jesaja den Auftrag, den Menschen die Augen zu öffnen. Und er macht das auf zwei Wegen. Der erste Weg, er macht den Menschen deutlich, wie vergänglich sie sind. Macht ihnen klar, wer sie eigentlich sind. Und jetzt stellt euch das mal vor, wir als aufgeklärte, moderne, westliche Menschen, die wissen, was richtig und was falsch ist, die wissen, wie die Welt in ihrem Innersten funktioniert und wie das ganze Universum zusammenhängt. Wir kriegen jetzt genauso wie die Leute damals zu hören, du bist Mensch. Und weil du Mensch bist, bist du vergänglich. Du bist unvollkommen. Vergesslich. Du bist ein Mensch, ein Wesen mit einem bösen Herzen. Du hast keine Chance, so wie du bist. Du wirst vergehen. Und das Bild, was Jesaja hier benutzt, ist das Bild der Blumen und des Grases in einer trockenen Wüstengegend. Ich war dieses Jahr nicht besonders böse darüber, dass ich nicht allzu oft den Rasen mähen musste. Aber eigentlich war es ja ein trauriger Grund. Denn es war so trocken, dass nichts mehr gewachsen ist, selbst bei uns. Und das in einem Land, dann, wo das immer so ist. Wenn da kein Regen kommt, passiert nichts mehr. Ist kein Leben mehr möglich. Und damit vergleicht Gott die Menschen seines Volkes. Das ist hart. Die Menschen seines Volkes werden verglichen mit Gras, mit Blumen, die einfach nur zeitlich begrenzt sind. Aber auf der anderen Seite ist diese Vergänglichkeit des Menschen einer der Schlüssel dafür, dass wir als Menschen begreifen, was für uns wichtig ist. Wenn ich glaube, dass ich mein Leben selbst in der Hand habe, dass ich alles kann, werde ich Gott niemals finden. Wenn ich glaube, ich bin gut genug, ich habe alles geschafft, habe ich keine Notwendigkeit, mich Gott zuzuwenden. Aber wenn ich begriffen habe, dass mein Leben an einem seidenen Faden hängt, und manch einer von euch hat das erlebt, dann weiß ich, wer Gott ist. Dann weiß ich, was dieser Gott bedeutet für mich, wie ich mich ihm zuwenden kann und wie er mit mir umgeht. Wir als Menschen alleine ohne Gott schaffen das nicht. Aber Gott ist ewig. Und da, wo er da ist, wo wir sind, ist auch unser Leben ein gutes Leben. Und das zweite Bild ist das Bild, in der Gott als der Hirte bezeichnet wird. Gott, der Herr, ist der Hirte für sein Volk. Damit wird Gott als Herrscher deutlich gemacht. Und hier wird schon das Evangelium von Jesus letztendlich angekündigt. Und auch für uns ist es wichtig, dass wir das nicht verstecken, sondern es laut und öffentlich deutlich machen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber es ist so wenig, gerade in dieser Adventszeit oder in der Weihnachtszeit, noch von der Botschaft Jesu übrig. Wer im Radio versucht, Weihnachtslieder zu hören, der hört entweder ganz alte Lieder, die noch ein bisschen geistlichen Inhalt haben, oder er hört Lieder, in denen es nur darum geht, dass man zu Weihnachten wieder zusammenkommt. Und dass deswegen alles schön ist. Aber warum? Warum kommt man Weihnachten zusammen? Was für einen Sinn macht das Ganze? Was für einen Sinn macht es, den Geburtstag von jemandem zu feiern, mit großem Pomp und Primbamborium und allem drum und dran, den man sonst das ganze Jahr überhaupt nicht achtet? Was für einen Sinn macht das? Gar keinen. Und deswegen wird aus dem Geburtstag Jesu nur noch eine Familienfeier. Oder eine gute Möglichkeit, viel Geld den Leuten aus den Taschen zu ziehen. Oder viel Arbeit, viel Stress zu machen. Aber dass Gott, der Herr, unser Hirte ist, der sich um uns kümmert, so sehr um uns kümmert, dass der Hirte sogar stirbt für seine Schafe. Das ist das, was wir normalerweise nicht mehr weiter hören oder sonst viel weiter gesagt wird. Und dabei ist das so wichtig, das zu sehen, wie Gott mit den Menschen umgeht, die sich auf ihn verlassen. Er schenkt uns nicht immer all das, was wir uns wünschen, ganz sicher nicht. Aber er ist da. Und da, wo wir alleine nicht weiterkommen, trägt er. Da, wo wir nicht weiter sehen, ist er unser Weg und hilft uns auch zu erkennen, wie es weitergeht. Und wer zu ihm gehört, der geht. Das ist jetzt dieses Bild, auch diesem Hirten, diesem Herrn voran. Und wie die Vorbereitung für Israel und auch für uns heute aussehen soll, wenn unser Herr wiederkommt auf diese Erde, das wird ziemlich genau hier beschrieben. Bereitet dem Herrn den Weg. Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße für unseren Gott. Füllt die Täler auf, ebnet Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Der Herr kommt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass dieser neue Weg oder diese neuen Wege überhaupt da sind. Es ist etwas Neues und es ist interessant. Hier sind die Formen im hebräischen Text, gehen ziemlich durcheinander. Von er ist gekommen bis zu er wird kommen. Und man versucht das im Deutschen irgendwo zu harmonisieren, aber es ist eigentlich nicht so. Sondern der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und für uns wissen wir, er ist bereits gekommen. Alle Menschen werden das sehen. Hier passiert etwas, was alles andere in den Schatten stellt. Und das ist das, was für uns schon Vergangenheit ist. Vergebung durch Christus. Unser Herr kommt und er wird kommen als Herrscher, aber auch das ist für uns noch in der Zukunft. Die Erwartung, die Weihnachten beim ersten Kommen noch nicht erfüllt wurden, die stehen noch aus, die kommen noch auf uns zu. Und der Herr kommt auch für uns als der Herrscher, der König der Ewigkeit wieder. Und darum sind auch die weiteren Aussagen für uns vergleichbar mit denen für das Volk Israel, dem hier zunächst der Trost zugesprochen werden muss, wo es für sie dann weitergeht. Seine Wiederkunft bedeutet zwar unsere Entrückung, also die Vorbereitung dazu, aber auch das ist ebenfalls unsere Aufgabe. Und diese Vorbereitung beschreibt Jesaja wieder mit einem Bild, was in der damaligen Zeit, in der damaligen Situation so typisch ist. Ich habe bewusst mal so ein Bild rausgesucht, obwohl da nicht so viele Steine auf dem Weg rumliegen. Aber da ist der Weg vielleicht schon fertig. Aber das ist es, worum es letztlich geht. Die Umgebung, die Zeit, in der Jesus wiederkommen wird, ist eine Zeit, in der es Wüste ist. In der es nicht grünt und blüht und alles lebendig ist, sondern eine Zeit, in der alles vertrocknet ist, unfreundlich, abstoßend. Das ist nicht der typische Platz und die typische Zeit, wo man sich die Rückkehr oder die Wiederkehr eines Königs vorstellt. Und was, wie gesagt, auf diesem Bild nicht mehr drauf ist, sind die Hindernisse, die auf dem Weg drauf sind, die erstmal überwunden und beseitigt werden müssen. Die Umgebung soll umgeformt werden. Der Weg, um den es hier geht, oder die Bahn, um die es hier geht, die soll geebnet werden. Berge sollen in die Täler geschüttet werden, damit es eben wird. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Wenn hier steht, dass damit der Herr wiederkommt, damit diese Bahn gebaut werden kann, die Berge abgetragen werden sollen und in die Täler geschüttet werden sollen. Also sollte man ein Bauunternehmen für Straßenbau haben. Dann hat man mit Sicherheit genug dafür zu tun. Aber ich glaube, es geht hier mehr um eine symbolische Situation. Ich vermute es zumindest. Denn die Berge und die Täler können auch ganz andere Sachen sein, die in unserem Leben passieren. Und sie bilden einfach einen Ort, der geändert werden muss. Und das ist das Interessante, dass für die Juden damals das eigentlich klar war, was gemeint ist. Sie wussten, es bedeutet, sein Volk, das Volk Gottes, muss sich wieder zu seinem Gott bekehren. Das, was es selbst aufgebaut hat, wo es selbst die Berge gebaut hat, die müssen wieder weg. Und da, wo es selbst in tiefe Schluchten hineingegraben hat, auch das muss wieder ausgefüllt werden, damit der Weg wieder offen ist. Es geht hier wahrscheinlich nicht um einen äußeren Weg, sondern einen Weg in unserem Herzen. Und da geht es darum, dass das, was im Weg ist, was zu viel ist, weggenommen werden soll. Ich nenne jetzt mal so ein paar ganz einfache Beispiele. Unser Stolz zum Beispiel. Oder Eigensinn. Egoismus, Bequemlichkeit, Rechthaberei, Habsucht. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Sachen, die fehlen. Wie zum Beispiel die Früchte des Geistes, die Wirkung der Gaben, Evangelisation. Dass Menschen zum Glauben gerufen werden, immer mehr und mehr. Hindernisse, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Die Wiederkunft Jesu soll von Menschen vorbereitet werden, durch die Erneuerung der Herzen, durch positive Einwirkungen auch in die Gesellschaft. Und jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen persönlicher machen. Denn Gott redet ja schließlich auch zu uns. Als Hilfe für unsere Vorbereitung, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, redet Gott zu uns auf unterschiedliche Weise. Er redet durch sein Wort zu uns. Er redet zum Beispiel durch die Rückkehr seines Volkes Israel zu uns, so wie es in der Bibel angekündigt worden ist. Und eine Möglichkeit ist, dass er einfach auch so durch Menschen redet, die offen dafür sind. Und deswegen möchte ich einfach diesen Punkt noch einmal aufgreifen. Ich weiß, dass viele von euch sich schwer damit tun, zu sagen, ja, aber wie soll ich das verstehen? Wenn es euch so geht wie mir, wo wir gerade bei der Tageslese den Propheten Jesaja lesen, da steht eine Menge drin. Und mit einer ganzen Menge davon ist schwer, was anzufangen. Manches davon ist ein bisschen klar, aber vieles ist für uns sehr, sehr schwer einzuatmen. Und wir merken, was soll ich denn jetzt tun? Mir sind so neutestamentliche Texte, wo drin steht, was man tun und was man lassen soll, da wesentlich angenehmer. Das ist leichter für uns. Aber Gott redet eben auch auf diese Weise. Und gerade beim Propheten Jesaja ist das so, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, dieses Bild zu benutzen, das ist wie so ein Panoramablick, wo man nur die Spitzen der Berge sehen kann und das Ganze, was dazwischen liegt, die ganzen Täler, die auch da sind, nicht. Und deswegen tun wir uns manchmal schwer, vor allen Dingen, wenn das Ganze so im Nebel verschwimmt, zu sagen, was ist denn jetzt näher und was ist weiter, was folgt direkt auf was und was hängt wo ganz anders eigentlich. Und das hinzukriegen in unserer heutigen Zeit ist nicht leicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch diese Zeit nehmen, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir am Beten sind, dass wir Gott auch fragen. Ich weiß nicht, wie viele von euch, als sie diese Texte gelesen haben, hinterher gesagt haben, Herr, ich habe es zwar gelesen, aber was du mir damit sagen willst, weiß ich eigentlich nicht. Gedacht habe ich das auf jeden Fall, aber ich habe ihm nicht gesagt, und das fällt mir nämlich jetzt gerade erst auf, mach mir doch klar, was du damit sagen willst. Was hat das jetzt für eine Bedeutung für mich? Wofür brauche ich das? Und das ist so eine Sache, die für uns wichtig ist, dass wir, wenn wir beten, nicht nur reden, sondern Gott fragen, Herr, was willst du mir sagen heute? Was willst du mir sagen durch die Schwierigkeiten in meiner Ehe? Was willst du mir sagen durch den Ärger, den ich jetzt habe in den Vorbereitungen für Weihnachten? Was willst du mir sagen dadurch, dass ich einfach nicht wieder so richtig auf die Beine komme, sondern immer ein Problem das andere jagt? Was willst du mir dadurch sagen? Herr, rede, bitte. Öffne mir die Ohren, öffne mir die Augen, lass mich erkennen, was du von mir willst. Gibt es etwas in meinem Leben, was dich daran hindert? Ist irgendwo Schuld da, die zwischen dir und mir steht? Dann zeig sie mir bitte und nimm sie weg. Annehmen der Vergebung. Tröstet, tröstet mein Volk, denn deine Schuld ist vergeben. Wo ist meine Beziehung zu meinen Geschwistern noch nicht so, wie sie sein könnte? Was kann ich tun, um das zu verbessern? Wenn ich von dieser breiten Bahn oder von diesem großen Weg und diesem großen Projekt ausgehe, den kann man nicht alleine bauen. Das ist ein gemeinschaftliches Projekt. Was muss ich dazu beitragen? Wo ist was zu verbessern? Und wenn wir uns diese Fragen stellen und auch Gott antworten lassen und darauf hören, was er uns deutlich macht, dann erkennen wir, wo wir stehen. Denn Gott will uns nicht im Dunkeln lassen. Und da, wo wir das tun, erleben wir Gott auf eine ganz andere Art und Weise, als wir das sonst häufig tun. Denn Gott macht nämlich normalerweise nur dann deutlich, wenn es darum geht, dass er uns irgendwo weiterbringen möchte. Nur dann redet Gott, wenn wir überhaupt nicht mehr zuhören, passiert das ganz, ganz selten. Und er möchte gerne, dass wir auf sein Reden eingehen oder ganz kurz gesagt, wenn wir auf das Reden Gottes eingehen, wenn wir auf das hören, was er uns zu sagen hat, wird er uns weiterbringen auf unserem Weg. Das Interessante hier ist dieser Punkt, hier steht auf der einen Seite, dass dieser Weg, diese Bahn gebaut werden soll, damit der Herr kommen kann, und dann steht direkt anschließend, der Herr kommt auf jeden Fall. Er kommt. Ob wir den Weg hinkriegen oder nicht, er kommt. Ob wir uns darauf einlassen oder nicht, er kommt. Ob wir auf ihn hören oder nicht, er kommt. Und deswegen tun wir gut daran, auch damit zu rechnen. Gott kommt zu seinem Ziel, ob mit oder ohne uns. Er will, dass wir mit ihm zusammen diesen Weg gehen. Sein Kommen will vorbereitet werden. Dadurch, dass unsere Herzen gereinigt werden und dadurch, dass wir weitergeben, was wir mit ihm erleben. Jesus wird wiederkommen, um zu herrschen. Wer bei ihm ist, wird mit ihm herrschen. Wer nicht bei ihm ist, über den wird er herrschen müssen. Aber er will uns lieber weiden. Das ist der Unterschied. Herrschen oder weiden. Versorgt zu werden von Gott oder klar gesagt zu bekommen, was jetzt gefälligst zu passieren hat. Unser Gott kommt wieder. Jesus wird wiederkommen auf diese Erde, um sein Reich sichtbar zu errichten. Wann, wissen wir nicht. Aber es kann durchaus schnell sein. Denn der letzte Punkt, der vorher passieren musste, dass sein Volk Israel wieder zu einem Land, zu einem Volk wird, das ist bereits passiert. Das war die letzte Hürde, die noch passieren musste. Was jetzt noch fehlt, ist mir nicht bewusst. Unser Herr kommt und wir haben die Möglichkeit, das vorzubereiten. Wir haben die Möglichkeit, uns damit einzubringen, indem wir auf ihn hören, uns von ihm die Augen öffnen lassen und mit ihm gemeinsam dann auch diesen Weg bahnen und vor ihm her auf diesem Weg gehen, in einem Triumphzug, in dem Christus als der Herrscher angebetet und gepriesen wird. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dich bitten darum, dass du uns die Augen öffnest für das, was du von uns willst. Ich bitte dich darum, dass du uns führst und leitest, uns zeigst, wo du uns hinhaben möchtest und uns hilfst zu erkennen, was dich in unserem Leben auch noch daran hindert. Ich bitte dich darum, dass du uns auch den Mut gibst, uns wirklich auch von dir hinweisen zu lassen, wo bei uns Berge sind, die dir im Weg sind und wo Täler sind, die verhindern, dass du kommst und handeln kannst in unserem Leben, so wie du es gerne möchtest. Ich bitte dich darum, dass du uns dieses Vertrauen zu dir schenkst, dass wir uns von dir auch da die entsprechenden Sachen sagen lassen. Und ich bitte dich darum, dass du uns weiterführst und leitest. Danke dafür, dass du mit uns gehst, dass du uns an die Hand nimmst und dass wir in deiner Hand wirklich geborgen sind, für Zeit und für Ewigkeit, egal wann du wiederkommen wirst. Aber ich bitte dich auch darum, dass du uns hilfst, in dieser Adventszeit hinzuweisen auf den, der Weihnachten wirklich gekommen ist, um diese Welt zu verändern, um dieser Welt ein neues Gepräge zu geben. Herr Jesus, und du hast nicht nur durch dein Kommen die Zeitrechnung verändert, sondern du hast auch das Leben von ganz vielen Menschen verändert und dadurch die ganze Entwicklung dieser gesamten Erde. Und ich bitte dich darum, dass wir noch einmal etwas von dem erleben können, wie sich das auch auswirkt, wenn Menschen dir treu dienen und auf dich hören, und wie es ist, wenn du Erweckung schenkst, auch in dieser Zeit, in der so viele gleichgültig geworden sind und kein Interesse mehr da ist, so vieles wüst geworden ist, wie damals, und die Menschen nicht mehr auf dich gehört haben. Aber du hast geredet, und darum bitte ich dich auch heute. Danke dafür, dass du bei uns bist. Amen. Amen.